Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focus.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Hallo und herzlich willkommen beim Focus Europa Magazin, dem Magazin zu Europa bei Radio Dreieckland, am 13. Mai 2013. Am Mikrofon ist Jan. Wie gewöhnlich gibt es zwei Beiträge aus der europäischen Wirklichkeit oder Unwirklichkeit und dazu Nachrichten. Vom 10. bis zum 12. Mai fand bei englischem Wetter das Protestcamp gegen die unkonventionelle Gasfördermethode Hydraulic Fracturing oder kurz Fracking in Mierbraun, 60 Kilometer nordwestlich von Manchester statt. Radio Dreieckland hat sich mit einem der Camp-Organisatoren, Steve, über den Stand der Fracking-Proteste in England unterhalten. Zehntausende Spanierinnen demonstrierten am Sonntag in 20 Städten gegen die Sparpolitik ihrer Regierung. Unser Kollege Philipp hat sich näher damit befasst. Doch zunächst hört ihr Nachrichten.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Nachdem am Samstag in der Türkei nahe der syrischen Grenze zwei Autobomben 46 Menschen getötet und zahlreiche verletzt hatten, werfen sich Syrien und die Türkei gegenseitig Eskalation vor. Zunächst hatte der stellvertretende türkische Ministerpräsident Besir Atalay die Festnahme von 9 Mitgliedern einer Organisation bekannt gegeben, die mit dem syrischen Geheimdienst zusammenarbeite und für die Anschläge verantwortlich sei. Die syrische Regierung dementiert dies und wirft der Türkei vor, solche Anschläge durch Waffenlieferungen an die syrischen Rebellen zu unterstützen. Nicht immer war das Verhältnis zwischen dem türkischen Premier Erdogan und dem Assad-Regime so schlecht. Es folgt ein Ausschnitt von einer Rede Erdogans vom August 2010, in der er das gute Verhältnis zu Bruder Assad herausstellt.
Bis vor 7,5 Jahren gab es immer Spannungen zwischen der Türkei und Syrien. Die beiden Länder kamen von Zeit zu Zeit an die Schwelle eines Krieges. Wir sind gekommen, haben uns mit meinem Bruder Assad hingesetzt. Die Fragen zwischen beiden Ländern haben wir erörtert. Haben wir nicht die Türkei und Syrien in zwei befreundete Länder verwandelt?
Neues Sparprogramm in Portugal. Die Regierung von Pedro Passos Coelho hat am Wochenende ein neues Sparprogramm beschlossen. Es sieht den Abbau von 30.000 Stellen im öffentlichen Dienst, eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit von 35 auf 40 Stunden und eine Anhebung des Rentenalters von 65 auf 66 Jahre vor. Anfang April hatte das portugiesische Verfassungsgericht wesentliche Teile des alten Sparprogramms der Regierung für verfassungswidrig erklärt. Finanzminister Vitor Gaspar wird das neue Programm am Nachmittag den anderen Finanzministern der EU in Brüssel vorstellen. Portugal wird von der EU, der Europäischen Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds mit insgesamt 78 Milliarden Euro unterstützt. Neben der Fortsetzung der Unterstützung erhofft sich die Regierung Coelho von dem Sparpaket auch eine Verlängerung der Rückzahlungsfristen für diese Kredite. Die ökonomische Lage Portugals bleibt weiter sehr kritisch. Im Winter war fast jeder zweite Portugiese unter 24 Jahren arbeitslos.
Bojko Borissow gewinnt vorgezogene Parlamentswahlen in Bulgarien. Die konservative GERB von Ministerpräsident Bojko Borissow hat die vorgezogenen Parlamentswahlen am Sonntag offenbar gewonnen. Bei einer Wahlbeteiligung von nur knapp über 50% wurde sie mit rund 30% der abgegebenen Stimmen zur stärksten Fraktion. Auf Platz 2 kamen nach Hochrechnungen die oppositionellen Sozialisten mit rund 26%. Ins Parlament einziehen werden außerdem die Partei der türkischen Minderheit, die ca. 11% der Stimmen erhielt, sowie die nationalistische Ataka mit gut 7%. Es zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab. Die Sozialisten werfen der Regierungspartei massiven Wahlbetrug vor. Medienberichten zufolge waren am Sonntag 35.000 gefälschte Wahlzettel aufgetaucht. Aufgebrachte Menschen protestierten in Sofia gegen die, Zitat, Neuauflage des alten Parlaments und lieferten sich Auseinandersetzungen mit der Polizei. Regulär hätten die Bulgaren erst im Juli über ein neues Parlament abstimmen sollen. Borisow war jedoch im Februar nach Massenprotesten gegen die Sparmaßnahmen der konservativen Regierung und höhere Strompreise zurückgetreten. Am Samstag demonstrierten in Israel mehrere tausend Menschen gegen die hohen Lebenshaltungskosten und soziale Ungerechtigkeit. Allein in Tel Aviv gingen rund 10.000 Menschen auf die Straße. Die Proteste richten sich vor allem gegen die geplanten Erhöhungen der Einkommens- und Mehrwertsteuer, die am heutigen Montag vorgestellt werden soll. Der Finanzminister hat außerdem Einschnitte bei Sozialausgaben und Gehältern im öffentlichen Dienst angekündigt. Die Protestbewegung richtet sich auch gegen die politische Lobby der Streitkräfte und der Rüstungsindustrie, die eine deutliche Erhöhung des Verteidigungsetats fordert. Die Demonstrationen knüpfen an die Protestbewegung vom Sommer 2011 an, bei der Hunderttausende Israelis gegen steigende Wohnungsmieten und soziale Ungleichheiten über Wochen auf die Straßen gegangen waren.
Am heutigen Montagabend tagt der Europaparlamentsausschuss für Industrie, Forschung und Energie zum Thema kollektive Wahrnehmung von Urheber- und Verwandtenschutzrechten und die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für die Online-Nutzung. Was es mit diesem Ausschuss auf sich hat, kann man hören, wenn man sich Jürgen Kreuzmann von der FDP anhört.
Wir alle kennen die Situation, nutzt man Musik- und Videoportale, wird einem noch immer oft der Zugang verweigert, weil für das jeweilige Land die Rechte nicht vorliegen. Das ist nicht nur persönlich ärgerlich, sondern stellt ein massives Problem für den digitalen Binnenmarkt dar. Bei Online-Musikdiensten hinken wir manchen Ländern hinterher. Hier könnte der Vorschlag der Kommission für Besserung sorgen. Bei den Ausnahmen für kleinere Verwertungsgesellschaften müssten die Regeln meiner Meinung nach flexibel bleiben. Schließlich bin ich skeptisch, ob wir nicht diskriminierende und faire Bedingungen und Preise vorschreiben können. Meines Erachtens birgt das Risiko von Rechtsunsicherheit und könnte zu weniger Wettbewerb führen, was sicher nicht in unserem aller Interesse liegen kann. Den Kommissionsvorschlag, sich hier auf objektive Kriterien zu stützen, finde ich praktikabler. Trotz einiger Kritikpunkte denke ich aber, dass wir im Industrieausschuss zu einer guten Stellungnahme kommen werden und freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Berichterstatter und den Kollegen. Vielen Dank.
Von den Beschlüssen des Ausschusses werden wir in unseren morgigen Nachrichten berichten. Der sogenannte Ruby-Prozess wurde heute nach 2 Monaten Unterbrechung wieder aufgenommen. Staatsanwältin Ilda Boccassini fordert 6 Jahre Haft für Silvio Berlusconi. Sie wirft dem ehemaligen Regierungschef Amtsmissbrauch und Sex mit einer Minderjährigen vor. Berlusconi soll im Frühjahr 2010 versucht haben, mit einem Anruf in Mailand die minderjährige Prostituierte Ruby vor Schwierigkeiten mit der Justiz zu bewahren, nachdem die Frau wegen Diebstahls angezeigt worden war. Berlusconi bestreitet, Sex mit ihr gehabt zu haben. Die versuchte Einflussnahme auf die Justiz gibt er zu, schiebt aber diplomatische Gründe vor, da er die Frau für eine Verwandte des damaligen ägyptischen Machthabers Mubarak gehalten habe. Erst letzte Woche hatte ein Berufungsgericht in Mailand ein Urteil bestätigt, das Berlusconi wegen Steuerbetrugs für schuldig befand und 4 Jahre Haft vorsieht.
Nun der Beitrag zum Anti-Fracking-Camp in England.
Am vergangenen Wochenende fand in Mirbro, ca. 50 Kilometer nordwestlich von Manchester, das zweite Aktionscamp der Fracking-GegnerInnen in England statt. Aus diesem Anlass haben wir uns mit Steve, einem der Organisatoren des Camps, über die Situation von Hydraulic Fracking in England unterhalten. Steve, wie sieht die Bewegung gegen Fracking in England bisher aus?
Die Bewegung gegen Fracking ist bisher nicht sehr vernetzt. Es gibt einige lokale Gruppen hier und einige Protestgruppen dort. Die Kampagne Frack Off scheint die einzige zu sein, die Aktionen auf landesweiter Ebene koordinieren. Im März 2012 gab es eine Konferenz in Manchester, auf der unter anderem Professor Kevin Anderson, ein Klimaexperte, sprach, und dort haben sich dann die unterschiedlichen Gruppen endlich mal getroffen. Bei diesem Treffen gab es einen guten Austausch und vor allem Gruppen aus dem Nordwesten haben von ihren Erfahrungen berichten können. Dort gibt es derzeit die meisten Probebohrungen. In einem Fall kam es zum Beispiel zu einem Erdbeben, was dort zu einem Fracking-Moratorium führte. Die genauen Zusammenhänge zwischen dem Beben und der Bohrung werden derzeit noch untersucht. Hier in der Region nördlich von Liverpool und Manchester vernetzen wir uns schon ein gutes Jahr lang recht erfolgreich. Und aus dieser Vernetzung ist auch das Camp entstanden.
Wie sehen die rechtlichen Rahmenbedingungen denn in England aus?
Es gibt einige allgemeine Erkundungsregulierungen, die jeder beachten muss, der irgendwo eine Bohrung machen will. Für mich sieht es so aus, dass die derzeitige Regierung versucht, die Regulierungen, die es bisher gibt, zu lockern. Das wird dazu führen, dass die lokale Bevölkerung nicht mehr mitreden darf bei Entscheidungen zu Hydraulic Fracking in ihrer Nachbarschaft.
Attempts have been made to challenge planning applications with people writing in letters and so forth. But the government is more.
Es gab mehrere Versuche, die Erkundungsbohrungen durch Beschwerdebriefe zu verhindern, aber die Regierung steht da eher auf der Seite der Fracking-Industrie. Die reden sogar darüber, die Ansiedlung dieser Technologie durch Steuerbegünstigungen zu fördern. Die Firmen vor Ort versuchen, die Gemeinden auf ihre Seite zu ziehen, indem sie ihnen Versprechen machen, wie zum Beispiel ein öffentliches Schwimmbad zu bauen. Hier sehe ich einen Ideologiekampf heraufziehen.
War das Camp ein Startpunkt der Protestsaison oder wie sieht die nähere Zukunft der Bewegung aus?
Es gibt zahlreiche Initiativen, die anstehen. Zum Beispiel gibt es eine Konferenz in London, die von der Kampagne gegen Klimawandel organisiert wird und bei der Hydraulic Fracking eine Rolle spielen wird. Wir planen außerdem am 29. September bei der jährlichen Versammlung der konservativen Regierungspartei in Manchester zu protestieren.
Instead of being an anti-fracking campaign as such, we should be a pro-renewables campaign.
Was diese Woche auf dem Camp wirklich anders war, beziehungsweise auf das, was wir uns geeinigt haben, ist, dass wir keine Anti-Fracking-Kampagne sein wollen, sondern eine Kampagne für erneuerbare Energien. Es ist klar, dass Fracking eine umweltzerstörende Technologie ist. Aber selbst wenn Fracking total sicher wäre, müssen wir trotzdem Energie sparen und die erneuerbaren Energien fördern.
developing renewables and energy conservation, and in particular, what we've been pushing at Campfrac 2 is a pamphlet that's been produced by several British trade unions in this country called the 1 Million Climate Jobs Report. I don't know whether you've heard it, but basically it's a worked-out program that's been developed by a number of economists and...
Wir schließen uns einem Aufruf an, den verschiedene Gewerkschaften hier in England verfasst haben. Die 1 Million Klimajobs-Kampagne wurde von Wirtschaftswissenschaftlern und Umweltaktivistinnen entwickelt. Sie schlagen ein Programm vor, das die Regierung 21 Milliarden Euro kosten und dabei 1 Million Arbeitsplätze schaffen würde. Das ist circa ein Drittel der Arbeitslosen, die wir heute in England haben. Wir würden dadurch führend in Technologien wie Gezeitenkraftwerke, Windenergie, Solarenergie und Wasserkraft. Außerdem würden wir die Heizkosten senken, indem wir die Häuser isolieren und in den öffentlichen Nahverkehr investieren. Güterverkehr sollte von der Straße auf die Schiene verlagert werden. Insgesamt viele Maßnahmen, die den Klimawandel abmildern würden und uns unabhängiger von Energieimporten machen.
Redesigning industrial processes, taking freight from the road and putting it back onto rail, replacing, you know, all, various measures anyway that would help to tackle climate change and also help to tackle and make Britain, you know, energy secure from and producing its own energy energy sources.
Proteste in Spanien.
Gestern war ja der 12. Mai und die Bewegung in Spanien nennt sich eigentlich 15M, also 15M, 15. Mai. Wieso haben sie sich im Datum geirrt?
Ja, am 15. Mai 2011 gab es landesweit diese Riesendemonstrationen, die dann schrittweise nach Europa übergeschwappt sind. Und jetzt war Sonntag, deswegen wurde der zweite Jahrestag, wenn man so möchte, quasi 3 Tage früher gefeiert als am tatsächlichen 15. Mai. Aber deswegen gestern landesweit die Proteste dann gestern zum 12M, allerdings mit direktem positiven Bezug eben auf diese eigene Protestgeschichte.
Und die eigene Protestgeschichte haben zwar hier die meisten irgendwie so ein bisschen mitgeschnitten, du hast dich aber da schon ein bisschen intensiver beschäftigt. Kannst du da so einen kurzen Überblick geben, was ist jetzt in diesen 2 Jahren so passiert?
Ja, wenn man sich diese Protestgeschichte anschaut, dann gab es eben diese großen, fast natürlich organisierten, allerdings dann im Ausdruck tatsächlich relativ spontanen Platzbesetzungen, wo für alle Leute, die auch davor Transparente und so gemalt hatten, spontan sich eine wahnsinnige Wut von Bürgerinnen und Bürgern entladen hatte an diesem 15. Mai 2011, die dann überschwappte in immer mehr Städten. In Spanien wurden Plätze besetzt, viele von denen blieben bis fast Mitte Juni besetzt. Es kam zwischenzeitlich zu brutalen Räumungen, beispielsweise Ende Mai 2011 in Barcelona. Hier hatte man dann auch so ein wenig das Vorbild der Tahrir-Platz-Besetzung, die ja schon im Januar 2011 aus Ägypten bekannt war. Und diese Protestbewegung strahlte dann wahnsinnig aus und war faktisch, auch wenn das häufig vergessen wird, der zentrale Vorläufer für die Occupy-Bewegung, die dann ein wenig später, nämlich im Ende 2011, so in New York, glaube ich, an Bewegung gewonnen hatte. Ja, seither hat sich eine Vielzahl an Protestbewegungen aus dieser ursprünglichen 15M, die ja oft auch unter dem Schlagwort echte Demokratie jetzt, also man forderte quasi politische Reformen des gesamten Systems, entwickelt und sich ein bisschen ausdifferenziert in viele kleinere Protestbewegungen, wobei dieser große Slogan des 15M, das war ja damals quasi die Geburtsstunde der Indignados, der Empörten, losging, also Bereiche wie Bildungsproteste, Zwangsräumung, Gesundheitsversorgung, Medienschaffende, Frauenrechte, Education Publica, also die öffentliche Bildung, alles Themen, wo man sagen kann, die auch daraus quasi ihren Impetus gekriegt haben und insbesondere die Entwicklung von Stadtteiltreffs. Das gab es davor zwar auch alles schon, aber dann, dass man mit seinen Assembleas, wofür ja auch dieser 15M dann berühmt wurde, also diese Open Mics, wo alle im großen Kreis sitzen und es oft auch dieses Reshouting gibt, wo einer seine Meinung sagt und das wird dann ausgetragen. Also da hatte diese Protestbewegung wesentlichen Einfluss und selbst in Freiburg gab es ja dann einen Anhänger, die sich auch hier auf dem Augustinerplatz getroffen haben.
Genau, du hast schon ein paar Charakteristika erwähnt dieser Bewegung. Du hast uns, glaube ich, auch ein paar O-Töne mitgebracht. Gibt's denn, ich habe gestern irgendwie auch kurz reingehört in die Berichterstattung der Freien Radios dort, einen Grito Mudo, einen stummen Schrei. Was haben Sie sich da denn ausgedacht?
Ja, vielleicht, um jetzt mal auch diese Kurve zu kriegen zu den Protesten dann von gestern. Dort ging es insbesondere, also war auf vielen Seiten auch zu lesen, man möchte hier nicht einfach einen Geburtstag feiern, sondern man besteht sich als fortlaufende Protestbewegung, denn die Situation in Spanien hat sich ja auch nicht deutlich verbessert und man lief dann auf unter dem Slogan de la indignación a la rebelión, escrache al sistema, also von der Empörung an, auf zur, zum Widerstand oder zur Rebellion, und wir belagern das System. Diese Belagerungen waren in letzter Zeit berühmt geworden, weil Politiker, die für Hausräumungen verantwortlich waren, das eben Demonstrationen vor den Häusern gab. Und dieser Grito Mudo war dann was, was es vor allem in Madrid gab. Dort gab es Sternmärsche, wo aus verschiedenen Ecken von Madrid die Leute Richtung Sol gelaufen sind. Dort hat man sich dann getroffen und um 20 Uhr haben alle ihre Hände erhoben und diese Hände in der Luft quasi bewegt. Und dabei war der gesamte Platz, der nicht so voll war wie in den letzten Jahren bei vergleichbaren Demonstrationen, aber doch sehr gut gefüllt, hat man die Hände erhoben und eine Minute lang quasi schweigend zum Protest die Arme gehoben, um dann in einen lauten Sprechchor überzugehen. Wir können da auch mal reinhören. Ein stiller Protestschrei quasi, der die ganze Empörung ausdrücken soll und der sich dann quasi seinen Lauf brach in diesem Ausruf, ja, man kann, womit eben auch einer dieser zentralen, ja, vielleicht Anliegen auch knapp zusammengefasst ist in diesem Slogan, ja, man kann, also es gibt politische Alternativen zu dem, also einmal zum politischen System natürlich, aber insbesondere jetzt auch zum Umgang mit der Krise.
Es hört sich also so an, als ob es eine wechselseitige Befruchtung der politischen Wege in den USA und Spanien gibt. Yes, we can. Ja, man kann. Wie ist es denn, wenn man jetzt über die, du hast schon über die Teilnahme gesprochen, es waren nicht so viele wie erwartet, aber eine mediale Aufmerksamkeit gab es schon. Es wird natürlich darüber berichtet.
Ja, die Verfolgung dieser Proteste, also tatsächlich auch in Video und Bild, ist sehr leicht möglich. Diesen Grito Mudo, wo wir gerade reingehört haben, den gab es auf YouTube um 20.05 Uhr in etwa, also 4 Minuten mit nach dem Ende dieses Ausrufs war dieser schon online abrufbar und auch von hier verfolgbar.
Also die Medien sind da sehr nahe dabei und natürlich wird auch sehr viel Medienarbeit in die eigene Hand genommen. Jetzt, ist denn diese Medienaufmerksamkeit gerechtfertigt? Also man kann ja auch mit Fug und Recht behaupten, es stehen hunderttausende Menschen in Spanien auf der Straße, die Arbeitslosigkeit ist so groß wie nie, die Korruption des politischen Systems hat sich völlig verbreitet. Also wenn man hier von Democracia Real, von wirklicher Demokratie spricht, ist das, was wirklich in der Machtzentralen in Madrid läuft, eher eine Karikatur dessen.
Ja, das ist wahrscheinlich tatsächlich, also das ist eine große Frage, die auch bewegt, kann man sagen. Also einmal hatten weniger Leute teilgenommen, allerdings waren die Leute, wie es beispielsweise die Tageszeitung El Público zusammenfasst, waren besser organisiert und hatten bessere Argumente. Also diesen Kinsey Emme, den Indignados, ist ja lange Zeit vorgeworfen worden, dass sie da den Platz besetzen und so ein bisschen ihre Utopien träumen, allerdings nicht konkret werden. Dennoch ist es so, also ich habe hier zum Beispiel einen Tweet, der sehr erfolgreich gestern war und weit verbreitet wurde, da schreibt einer, 2 años de fracasos después, grito mudo y no sabes si estás nostálgica o triste porque es obvio que no sabemos luchar. Also man weiß nicht, ob es hier Nostalgie ist oder ob man traurig sein muss, weil wir nicht wissen, wie man kämpfen kann. Und da spannte sich dann auch eine lange Diskussion. Und es ist tatsächlich ja so, dass wenn man sich anschaut, was 2011 quasi dieser Höhepunkt, dieser Beginn dieser Protestbewegung, seither ist in Spanien die konservative Regierung an die Macht gekommen, die Sozialdemokraten sind abgewählt worden, die Arbeitslosenzahlen haben weiter dramatisch zugenommen mit einer Jugendarbeitslosigkeit von, ich glaube, mittlerweile knapp 57% und einem allgemeinen Arbeitslosigkeit von etwa 27%. Die Zwangsräumungen gingen weiter, wurden sogar zeitweise noch verstärkt. Es wird in Madrid gerade intensiv darüber debattiert, öffentliche Krankenhäuser und Gesundheitszentren zu privatisieren. So, also hier hat man tatsächlich quasi einen gewissen, ja, man hat Protestbewegungen, die sich ausformuliert haben, die Krise ist aber schärfer geworden und werden viele Leute auch tatsächlich positiv hervorgehoben haben, wie völlig friedlich diese Proteste gestern waren, gab es auf den abendlichen Versammlungen dann auch ein paar kritische Stimmen. Da hören wir vielleicht nur noch mal rein, weil das auch ganz gut quasi so ein bisschen diese Ratlosigkeit innerhalb der Protestbewegung, ob der doch sehr eingeschränkten eigenen Wirkmächtigkeit ausdrücken.
Ja, also das ist ja spannend. In dem O-Ton wird jetzt im Prinzip die Frage der Vorgehensweise gestellt. Dieser friedliche Protest, den Sie gestern eben zelebriert haben in Madrid, der scheint nicht sehr weit gekommen zu sein. Da scheinen ein paar Menschen auch oder Aktivisten und Aktivistinnen unzufrieden mit zu sein. Andererseits gab es ja auch diese Debatte, diese Kontroverse um diese Belagerung des Kongresses. Da haben sich anscheinend einige schon zurückgezogen, weil dort eben auch zu zivilem Ungehorsam aufgerufen wurde. Eine kurze Einschätzung am Ende vielleicht noch zu diesem Thema.
Ja, also hier hat man diese Unbefriedigung gehört bei diesem einen Mann und solche Stimmen hat man gestern häufiger gehört auf diesen einzelnen Stadtteilversammlungen, die es dann im Anschluss an die Demonstration noch gab. Dennoch ist richtig, was du sagst, also diese Protestbewegung hat sich zumindest aktuell, also ein breiterer ziviler Ungehorsam, wie er beispielsweise Ende April bei einer Parlamentsbesetzung mal angedacht war, dort waren sehr wenig Leute, die tatsächlich teilgenommen haben, nur etwa 2000. Dafür ist diese Protestbewegung eigentlich auch quasi, hat keine Lust drauf oder ist nicht bereit oder sieht es einfach sehr kritisch. Es gibt allerdings niedrigschwelligere Formen des zivilen Ungehorsams, also insbesondere immer mehr Hausbesetzungen, auch von alten und verzweifelten Leuten und so. Aber trotzdem merkt man auch hier, dass es wird sich zeigen, wie sich diese Protestbewegung weiterentwickelt, dass sich die Krise in Spanien quasi auch trotz dieser gesteigerten politischen Aufmerksamkeit in den letzten 2 Jahren für die Menschen ja nicht erleichtert, sondern weiter zugespitzt hat.
Mit diesem Blick in die unwirklich wirkende Wirklichkeit Europas kommen wir nun zum Ende unseres Fokus Europas Magazins vom 13. Mai 2013.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.